Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
Und ich bin Jenny Dage.
Und heute geht es um ein Tier, das man häufig hoch am Himmel sanft sieht, dahin gleiten. Es ist ein Tier, das man jahrhundertelang mit Fruchtbarkeit verbunden hat. So fest, dass man sogar gesagt hat, es breche Kind. Und eins, das auf eine ganz spezielle Weise mit seinen Artgenossen kommuniziert.
Man hockt da oben irgendwann.
Der, der da so klappert und da oben irgendwann hockt, ist natürlich der Storch. Genauer, der Weissstorch. Man kann ihn mit keinem anderen Grossvogel verwechseln, wenn er mit seinem weissen Gefieder, den schwarzen Flügel und dem roten Schnabel majestätisch über die Landschaft segelt.
Das ist einfach wirklich ein elegantes, tolles Tier. Dieses Begrüßungszeremonial, was sie immer haben, wenn die Partner sich begrüßen und dann klappern, das ist natürlich, das kennt wirklich jedes Kind und das ist schon sehr, sehr charmant. Ja.
Das sagt Friederike von Huwald. Sie ist Kuratorin im Zolli und für die Störche verantwortlich. Sie erzählt uns später in dieser Sendung, welche Gefahren die Störche bei ihrem Zug in Süden ausgesetzt sind. Dass wir die schönen Vögel bei uns überhaupt bewundern können, ist nicht selbstverständlich. Weil noch in den 1950er Jahren sind Weissstörche in der Schweiz fast ganz ausgestorben gewesen.
1900 hat es in der Schweiz noch 140 Bälle gehabt. Und dann ist es kontinuierlich runtergegangen. Bis 1948 hatte keine Brutbärchen mehr gewesen. Man hat Störche wahrscheinlich schon noch gesehen, einzelne, aber man hat keine Brutpaar mehr in der Schweiz.
Das sagt der Bruno Gardelli. Er ist Leiter der Storchenstation in Möhlin. Er erzählt uns in dieser Sendung, wie man den Storch in die Schweiz zurückgeholt hat. Und warum die Storchenstation auch alles wie mehr zum Spital für Störche und andere Vögel geworden ist.
Die Störche, die aus Zentraleuropa kommen oder Nordeuropa zum Teil, auch aus Schweden, die überwintern dann, fliegen auch von Deponie zu Deponie hauptsächlich und überwintern auch auf den Deponien, meistens in Zentral- und Südspanien.
Und das ist die Veterinärmedizinerin und Forscherin Ursula Höfle. Sie erzählt uns, dass viele Störche im Herbst gar nicht mehr auf Afrika fliegen, sondern den Winter in Spanien verbringen, und zwar auf Mülldeponien. Sie erforscht dort, was die Ernährungsumstellung für Auswirkungen für die Störche hat und warum das auch für uns Menschen könnte gefährlich werden. Aber zuerst nimmt uns der Tierpfleger Markus Bracher am Montagmorgen im Juni mit in die Höhe. Und zwar auf durchaus komfortable Art. Wir stehen mit ihm und dem Feuerwehrmann Stefan Fellmann in einem Korb am Ende einer Feuerwehrleiter, die langsam nach oben fährt. Auf etwa 20 Meter Höhe haben wir unser Ziel erreicht. Ein Storchennest. In ihm drin liegt ein kleiner Jungstorch. An diesem Morgen im Juni beringt Markus Bracher mit Hilfe der Feuerwehr einen grossen Teil der Jungstörche im Zolli. Beringen, so sagt man in der Fachsprache ein Markieren der Vögel mit einem kleinen Ring, der an ihrem Bein angemacht wird. Der Jungstorch vor uns ist etwa 8 Wochen alt. Anders als seine ausgewachsenen Eltern sind sein Schnabel und seine Beine noch nicht leuchtend rot, sondern schwarzbraun. Er ist auch noch nicht so gross wie seine Eltern, die eine Flügelspannweite von rund 2 Metern erreichen. Man darf nicht zu lange warten mit Beringen, sagt uns Markus Bracher ein bisschen später an einem etwas ruhigeren Ort.
Weil mit 10 Wochen lernen die fliegen. Und wenn sie lernen fliegen, dann haben wir keine Chance mehr, einen Ring dran zu tun, sie zu beringen. Darum schauen wir, wenn sie also 7-8 Wochen alt sind, und uns die Feuerwehr helfen kann. Und dann gehen wir rauf. Und das Schöne ist, die jungen Störche haben ein natürliches Verhalten, sie stellen sich tot. Das heisst, die Erwachsenen greifen uns auch nicht an. Die kreisen vielleicht nicht mehr, gehen auf einen anderen Baum, beobachten das Ganze. Wir kommen rauf, die haben einen Sack über die Köpfe, dann haben sie schön dunkel, sie sind schön ruhig. Und dann können wir den Ring anlegen.
Das Beringen selber ist eine kurze Sache. Der Ring besteht aus zwei Plastikteilen, die über den Fersen vom Jungstorch zusammengedrückt werden. Der Markus Bracher drückt den Ring zusammen. Und wir fahren in unserem Körbli wieder ab. Der Arbeitstag von Markus Bracher und den Feuerwehrleuten hat aber erst angefangen.
Also im Moment, wir hatten 37 Nester. Und man kann sagen, wir haben 80, 90 Störche rum. Es sind nicht fast alle Brüten. Und zwar der Storch, der ist nesttreu. Und der ganz grosse Teil ist wirklich wieder im gleichen Nest. Das heisst, am Schluss werden das umgerechnet vielleicht 3,5 Tage sein.
Das ist ganz schön viel Aufwand für ein Tier, das gar kein eigentliches Zollitier ist. Der Storch ist nämlich ein Gast im Zoo Basel. Jeweils im Februar oder März herum kommen die Störche von ihrem Winterzug zurück in Zolli, um sich hier zu paaren, Eier auszubrüten und Junge gross zu ziehen. Der Zolli füttert sie eigentlich nicht, aber sie profitieren vom reichhaltigen Futterangebot der anderen Tiere, wo sie sich immer wieder gern bedienen. Was der Zolli macht, ist, sie beim Ausbau von ihren Nestern zu unterstützen, sagt Markus Bracher.
Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir auch die ein bisschen Brutmaterial anbieten. Und die Störche machen auch ein bisschen Selbstbedienung. Das heisst, ein Nest, das zuerst aus Äst zusammengestellt wird, wird noch schön auspolstert. Man kann auf den Anlagen Strau holen, man kann Heu holen. Man kann schön alles auspolstern. Und wir stellen auf den, eigentlich wie Material zur Verfügung. Brutplätze, auch künstliche, wie auf der Elefantenanlage. Weil auf der Elefantenanlage dort wird noch durch das kein Baum geschädigt. Was natürlich auch ist, oder? Die Bäume werden auch geschädigt durch die Nester. Nester können sehr schwer werden, also bis etwa 2 Tonnen. Und das kann dann auch mit Regen und so auch abbrechen. Und, aber wir machen schon den Aufwand, betreiben wir, um ihnen einen guten Gastgeber zu sein.
Wenn das Nest gebaut ist, geht Mitte April die Paarung los. Und dann besteht der Storchenalltag aus Ausbrüten und Nahrungssuchen. Störche kommen dabei ziemlich weit um.
Da werden schon rechte Reisen gemacht. So schnell auf Möhlin, ins Elsass. Er nimmt alles, was um ist, ob es also ein Regenwurm ist, ein Heugümper, eine Maus. Ich habe schon entdeckt, ein ganzes Vogelei, das er auch so transportiert. Ganz. Ein Frosch. Alles, was er findet. Oder zum Beispiel auch in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Als Kind habe ich dort nie einen Storch gesehen. Inzwischen ist der Storch so verbreitet, dass man hier oben jetzt Störche auf der Futtersuche entdeckt.
Der Markus Bracher hat es gerade gesagt. Als Kind hat er nie Störche gesehen. Das kommt älteren Zuhörerinnen und Zuhörern vom Zolli Radio vielleicht bekannt vor. Heute gehören die Störche allerdings fest zum Dorf- und Stadtbild. Im Baselbiet sieht man sie auf Dächern hocken und im Schützenmattpark ist schon die ein oder andere Brotwurst in einem langen roten Schnabel verschwunden. Was viele nicht wissen, noch in den 1950er Jahren ist der Storch in der Schweiz mehr oder weniger ausgestorben gewesen. Seither hat man viel unternommen, um ihn wieder anzusiedeln. Das Beringen der Störche gehört übrigens auch dazu. Aber zu dem dann ein bisschen später in dieser Sendung. Zuerst erklärt uns Friederike von Huwald, warum der Storch überhaupt einmal aus der Schweiz verschwunden ist.
Ja, muss ich überlegen, dass in den 50er Jahren kamen natürlich genau viele Mittel auf den Markt, die dazu gesorgt haben, dass man mehr der Landwirtschaft zugearbeitet hat, die Erträge versucht zu verbessern. Und die Gifte haben dann aber auch dazu geführt, dass Insekten gefehlt haben. Man hat zusätzlich noch sehr viele Lebensräume verändert. Und das andere Problem ist, die Reise der Störche war enorm hindernisreich, also viel schwieriger wahrscheinlich als heute. Wenn man keine Jungstörche mehr hat, die zurückkommen und auch wieder brüten, dann nimmt eine Population schnell ab. Gleichzeitig wurden sehr viele Tiere geschossen. Das ist auch ein Riesenthema gewesen in der Vergangenheit. Und Unfall an den Strommasten ist auch ein Riesenproblem gewesen für diese großen Vögel. Das sind natürlich alles Gefahren, wo man viel daraus gelernt hat. Aber es war das, in den 50er Jahren war das ein Riesenthema für den Weißstorch in der Schweiz.
Einer, der das Verschwinden von den Störchen besonders schade gefunden hat, war der Solothurner Lehrer Max Blösch. Er hat sich schon Ende der 1940er Jahre zum Ziel gesetzt, den Storch wieder in die Schweiz zurückzuholen. In der solothurnischen Gemeinde Altreu hat er 1948 die erste Storchenstation der Schweiz eröffnet. Zusammen mit vielen Freiwilligen hat er Störche aus dem Ausland importiert und probiert, sie auch in der Schweiz zum Brüten zu bringen.
Also das war Max Blösch. Er hat so 1948 gemerkt, jetzt geht uns der Storch eigentlich aus. Wir haben keine Brutpaare mehr. Und dann hat er mit Altreu frisch angefangen, mit Volieren, Störche zu züchten. Es hat immer mehr Storchenstationen gegeben. Und man hat jahrelang gezüchtet und nachher angefangen auszusiedeln. Und zwar hat man Störche auch eingekauft aus dem Elsass und aus Algerien. Und hat noch richtig angefangen, hat so einen Verein gegründet. Der Verein heisst heute Storch Schweiz, ist in das übergegangen. Und jetzt wird man einfach beobachten, wie ist die Entwicklung.
In den Anfang der Zucht hat man die Störche in Kek gehalten, damit sie dort geschützt brüten können. Um eine einheimische Population aufzubauen, hat man die gezüchteten Jungstörche in den ersten Jahren daran gehindert, im Herbst in den Süden zu ziehen. Ab den 1960er Jahren hat sich die Störchenpopulation in der Schweiz stetig vermehren. Ab dann sind neben Altreu noch 24 andere Aufzuchtstationen in der Schweiz eröffnet worden.
Eine davon steht in Möhlin im Fricktal. Sie ist 1970 gegründet worden. Ihr Leiter, der Bruno Gardelli, erzählt, dass alles angefangen hat mit ein paar Mitgliedern vom Natur- und Vogelschutzverein Möhlin, die ehrenamtlich die Aufzuchtstation aufgebaut haben.
Und dann haben sie dann ein Jahr haben sie dann die Störche gekriegt von Altreu. Das waren Jungstörche oder oft zwei, dreijährige, die sie hier in Volieren haben. Und so hat das angefangen, das war noch, alles noch viel kleiner gewesen. Und im nächsten Jahr, 1971, hat man dann schon die ersten Freiglos, die ersten Bärle. Das waren schon geschlechtsreif gewesen, das heisst im zweiten Lebensjahr, dritten Lebensjahr. Und die sind dann hier geblieben und haben hier auf diesen vorbereiteten Horst schon das erste Brühbärle gebildet. Das hat sich dann in den Jahren immer wieder vermehrt, vergrößert. Und jetzt der heutige Stand ist, dass wir hier also im Möhlin also einen rechten Bestand von über 30 Bärle sind. Teilweise mehr, aber nicht alle sind Brutbärle. Gewisse vagabundieren noch rum. Das sind Jungstörche, die oft probieren, aber noch nicht erfolgreich.
Während man die Störche in der Anfangszeit noch gefüttert und sie zum Teil in der Voliere gehalten hat, überlässt man sie heute mehrheitlich sich selber, wie der Bruno Gardelli sagt.
Also für die Störche selber fällt uns nicht mehr viel Arbeit. Die Störche leben hier frei, wild. Was wir machen, ist dann ein Jahr ab und zu das Nest putzen, das heisst Abräumen von diesen Horst, die wir rufen können mit Leitern. Der Storch selber wird nicht gepflegt mehr. Was ich im Frühling mache, ist, wenn wir einen Haufen Äste haben, wenn wir noch immer den Baum schneiden, dann sammeln wir das, sammeln, machen Hüfe und dann nachher im Frühjahr verteile ich sie auf der Matte, dass die Störche Nistmaterial haben, dass sie ein sauberes Nest bauen können, damit auch der Erfolg für die Jungen da ist.
Die Wiederansiedlung ist inzwischen definitiv gelungen. Rund 800 Störche leben heute wieder in der Schweiz. In der Storchenstation Möhlin hat man in den letzten 50 Jahren über 1000 Störche beringt. Apropos beringen, der Bruno Gardelli lüftet endlich das Geheimnis, was es damit auf sich hat.
Beringen, das war natürlich schon toll gewesen, früher, als man gewusst hat, wo sie hingehen. Heute beringen wir es immer noch. Man bekommt immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die in Spanien zum Beispiel bei den Müllhalden gehen, Störche beobachten. Dann können sie dringend mit dem Fernrohr ablesen, dann wird das geschickt auf die Vogelwarte, die Nummer. Und ich bekomme dann die Meldung, der Storch, den ich beringt habe, haben sie dort und dort gefunden. Auch Todesfälle werden gemeldet, aber nur die Störche, die ich beringt habe. Natürlich nicht alle Störche, das ist klar. Also beringen ist natürlich auch ein bisschen zu beobachten, wer kommt zurück und wie lange brüten sie am gleichen Ort. Es sind kleine Hinweise, wie die Population wächst oder wer noch alles dazukommt.
Auf was es beim Beringen darauf abkommt, erklärt Ramona Scherer. Sie ist die stellvertretende Leiterin von der Storchenstation Möhlin und hilft seit einiger Zeit auch beim Beringen mit.
Es ist wichtig, dass man den Ring auf der rechten Seite macht, weil es kommt aufs Jahr drauf an. Gerade oder ungerade ist entscheidend, ob der Ring links oder rechts kommt. Und was halt auch wichtig ist, dass er am richtigen Ort ist, also eigentlich oben im Fersengelenk, weil wenn er unten ist, ja, könnte er verloren gehen oder er könnte sich halt auch verletzen. Und was ich auch noch recht wichtig finde, ist, dass du das Gefieder nicht einklemmst, weil ja, das zupft so schlecht, wenn das dann zwischen dem Ring innen ist.
Mit Verletzungen kennt man sich in der Storchenstation aus. Entgegen dem Namen kümmert man sich hier nämlich nicht nur um Störche. Pro Jahr landen über 100 verletzte Vögel hier. Sie werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepflegt. Ramona Scherer schildert den Arbeitsalltag in der Storchenstation.
Hauptsächlich putzen. Das ist halt, wenn du mit dir zu tun hast, dann ist einfach hauptsächlich mal putzen. Und nachher kommt dann alles futtern. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Voliere sauber hält, für Tiere wie auch für Besucher. Und dann haben wir das Picket-Telefon, wie gesagt, wo die Leute anrufen, wenn sie irgendwo verletzte oder junge Vögel gefunden haben. Die tun wir beraten am Telefon und allenfalls, wenn sie dann da hinkommen, dass wir dann da nochmal die Vögel aufnehmen, dass wir sie anschauen, geht es nicht gut, sind sie irgendwie verletzt oder wie, was, wo, wie kann man sie wo unterbringen, was brauchen sie noch, dass sie ja möglichst schnell wieder fit werden.
Obwohl der Storch in der Schweiz also wieder heimisch ist, geht den Leuten von der Storchenstation, wo übrigens alle ehrenamtlich arbeiten, die Arbeit also nicht aus.
Störche sind Zugvögel. Jeweils im August und im September machen sie sich auf den Weg in den Süden, um dort zu überwintern. Während Altvögel jeweils im Frühling wieder auf Europa zurückkommen, bleiben Jungvögel 2 bis 4 Jahre im Süden. Sie kommen erst wieder zurück, wenn sie brutreif sind. Die europäischen Störche kennen für einen Weg in den Süden 2 Routen. Die Störche, die in Osteuropa heimisch sind, also beispielsweise zu Polen, fliegen über Türkei, Syrien und Israel nach Ostafrika und teilweise sogar bis auf Südafrika. Die Störche aus der Schweiz, Deutschland oder Frankreich fliegen via Spanien nach Nordafrika. Man könnte denken, dass die erfahrenen Altstörche den Jungen zeigen, wo sie genau durchfliegen müssen, um ans Ziel zu kommen. Das ist aber nicht der Fall, sagt Soli-Kuratorin Friederike von Huwald.
Also es ist so, dass zuerst die Jungstörche im August fliegen und das ist eigentlich eine insofern spannende Sache, als dass man sich ja die Frage stellen muss, wie finden die den Weg? Und man hat eben festgestellt, das sind nicht die Alten, die ihnen den Weg zeigen oder vorfliegen oder mit ihnen fliegen, sondern es sind de facto wirklich, das ist genetisch bedingt, die haben das im Blut. Und die fliegen dann im August über Frankreich entlang des Juras in den Süden, dann Richtung Spanien. Und die Altvögel fliegen dann im September, also rund einen Monat später. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass die Altvögel erstmal wieder Energie selber aufbauen müssen. Die haben sich natürlich im Hochleistungssport den ganzen Sommer über verausgabt, die Jungtiere zu füttern, vor allem wenn es sehr viele Junge sind. Und die gehen dann im September. Und ein ganz geringer Teil, der bleibt hier. Das sind so die Gewohnheitsstörche, die irgendwann mal gelernt haben, dass es viel zu anstrengend ist zu fliegen und dass es sehr bequem ist, hier in der Region zu bleiben.
Störche legen auf ihrem Zug in den Süden riesige Distanzen von mehreren hundert Kilometern zurück. Sie profitieren dabei von der Thermik. Warme Aufwind, beispielsweise Übersiedlungsgebiet, erleichtern ihnen das Fliegen.
Also die Störche sind keine Vögel, die permanent mit den Flügeln hoch und runter schlagen, sondern die lassen sich wirklich von der Thermik treiben, aber die können bis zu 800 Kilometern am Tag machen, wenn es gut läuft. Das ist sicherlich auch noch mehr drin, je nach Witterung halt. Ja. Das ist eigentlich das, was die Gleitschirmflieger auch machen. Das ist wirklich Copy-Paste-Storch. Die holen sich die Aufwinde, gehen mit der Thermik nach oben, gleiten zum nächsten Aufwind. Und diese Aufwinde, die sind eigentlich vorhersehbar für uns Menschen, weil man die Wetterverhältnisse versteht und man weiß, wo die entstehen. Und die Tiere haben das einfach im Blut, die spüren das automatisch. Und man sieht das auch wirklich, also man sieht das sehr eindrücklich, wie sehr, sehr viele Vogelarten dann in so einer Thermik nach oben gehen und dann weiter zur nächsten gleiten.
Seit ein paar Jahren starten Forscherinnen und Forscher die Störche mit kleinen Sendern aus, die Daten über das Flugverhalten liefern. Vielleicht erinnern sich fleissige Zolli-Besucherinnen und Besucher noch an den Senderstorch Lenny, der unterdessen aber gestorben ist. Er hat von 2011 bis 2020 jeweils im Sommer im Zolli brütet. Die Daten von diesen Sendern haben gezeigt, dass der Flug auf Afrika für die Störche grundsätzlich kein Problem wäre. Aber der Mensch macht ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung.
Ich glaube, der Weg an sich wäre für die Störche überhaupt kein Problem, weil die erstaunlichen Daten, die wir anhand der kleinen Sender erhalten haben, zeigen, dass sie das in 2 Tagen schaffen. Was natürlich passieren kann, es gibt so Gefahrenquellen. Früher hat man festgestellt, dass sehr viele Störche auf so Wassertanks landen, um zu trinken. Die Tanks, die haben eine Betonschicht und voller Algen. Und wenn die da landen und trinken wollen, dann rutschen die rein und kommen nicht mehr raus. Und man hat teilweise über 150 Tiere in so diesen Wassertanks gefunden, die verendet sind. Das ist natürlich für den Storchen ganz schlimm, aber es ist natürlich auch für den Mensch schlimm, weil das Wasser ist natürlich dann ja, voller Leichengifte. Die hat man mittlerweile geschlossen. Was aber auch schwierig ist, ist nach wie vor, die Störche werden abgeschossen aus Jux und Dollerei oder aus sportlichen Anfällen oder aus welchen Gründen auch immer. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Jungstörche, die fliegen, im Grunde genommen sehr unerfahren sind, die Gefahren nicht kennen und auch Fehler machen. Und man weiß, dass rund 10% es nur zurückschafft. Das heißt, die Tiere, die sind schon im Hardcore-Sport Richtung Afrika unterwegs und das schafft auch nicht jeder, wieder zurückzukommen.
Die Senderdaten haben aber auch noch etwas anderes gezeigt. Viele Störche fliegen gar nicht bis auf Afrika. Sie bleiben während der kalten Jahreszeit in Spanien. Sie haben entdeckt, dass es dort, wie in vielen anderen Ländern auch, offene Mülldeponien gibt, die ihnen auch in der kälteren Jahreszeit genug Nahrung bieten.
Ich glaube, das Thema mit den Müllhalden ist schon eines der größten, weil man darf nicht vergessen, das sind bis zu 6.000 Störche an einem so einer Riesenmüllhalde. Und es gibt sehr viele andere Vogelarten, die man auch dort findet, wie Greifvögel, die einfach im Müll suchen und erfolgreich sind. Ratten sind auch so Tiere, die im Grunde genommen das nehmen, was am einfachsten zu finden und zu fressen ist. Und Störche sind da nicht so ganz unähnlich. Und sie vergnügen sich auch, in Anführungszeichen, vergnügen sich mit Sachen, die wir jetzt als absolut ekelhaft finden. Fischköpfe, alte Pommes und. Das finden die alles in Ordnung. Insofern ist die Thematik auch wieder korreliert eigentlich mit dem Verhalten des Menschen, wo man angefangen hat, diese Müllhalden offen zu lassen und eben nicht zu schließen. Und das ist natürlich jetzt für die Tiere, also man findet immer mehr Ansammlungen, die Tiere lernen das. Es gibt sehr viele Störche, die auch dort in Spanien selber züchten und brüten. Und ihre Jungen, die lernen dann, dass man dort eigentlich bleiben kann und gar nicht mehr so weit wegziehen muss. Also das ist schon ein Riesenproblem im Moment. Und dann gibt es auch ganz viele landwirtschaftlich genutzte Felder herum, vornehmlich Reisfelder. Jetzt muss man sich einfach nur das Bild vor Augen holen. Hier in Oberwil, das sind vielleicht mal 30 Störche auf dem Feld. Wenn das jetzt 6.000 Störche wären, ich glaube, der Bauer hätte keine Freude, wenn das ein Reisfeld wäre. Und das ist gar nicht, dass die Störche jetzt dem Reis was tun, aber die koten natürlich alles voll und beschmutzen das, was hinterher für den menschlichen Verzehr sein soll. Als Konsequenz werden die Menschen dann natürlich versuchen, die Tiere zu verscheuchen. Das heißt, es wird wieder mit Abschuss gerechnet werden oder anderen Maßnahmen, die Tiere zu vertreiben. Wo fliegen die dann hin? Also die werden dann aus lauter Usel irgendeinen Ort suchen, wo sie was finden. Und das wird dann wahrscheinlich auch nicht der Ort sein, wo sie wahnsinnig gern gesehen werden. Das heißt eigentlich, was wirklich fehlt, sind Naturschutzareale, die wirklich ultimativ für Wildtiere sind, wo sie ausreichend Nahrung finden und auch Ruhe haben und nicht gestört werden.
Ursula Höfle ist Veterinärmedizinerin und Forscherin. Seit 10 Jahren untersucht sie in Spanien die Situation der Störche auf den Müllhalden. Wir wollten das genauer wissen und haben ihr auf Spanien angerufen. Sie hat uns erzählt, dass alles ums Jahr 2000 herum angefangen hat. Damals haben wir in Spanien viele kleine Müllhalden zu Superdeponien zusammengelegt.
Früher hat in Spanien jedes Dorf seine eigene kleine Müllhalde gehabt, was auch sehr unkontrolliert war. Der Müll wurde dann einmal in der Woche oder so verbrannt. Durch europäische Gesetzgebung wurde das verboten und es wurden diese großen Müllhalden geschaffen, die den Haushaltsmüll von relativ großen Gebieten verarbeiten. Das sind dann meistens mehrere Städte und sehr viele Dörfer, die da abgedeckt werden. Im Moment gibt es wahrscheinlich ungefähr 50 bis 60 solcher Müllhalden in Spanien, wobei die europäische Gesetzgebung eigentlich schon vorsieht, dass dieser Typ von Müllhalden schon seit 2016 nicht mehr existieren sollte, weil es gibt diese Recyclinganlagen und die Kompostierungsanlagen und die sind auch an den meisten Müllhalden schon, existieren sie schon. Einige funktionieren aber nicht oder haben erst angefangen jetzt zu arbeiten oder sind auch zum Teil etwas überlastet. Und außer diesem ganzen Recyclingprozess gibt es noch die andere Auflage, alles, was nicht recycelt werden kann oder verkompostiert werden kann, muss innerhalb von 2 Stunden mit Erde abgedeckt werden. Und das ist bei der Größe dieser Müllhalden überhaupt nicht machbar.
Anstatt mühsam auf Felder oder in Feuchtgebiet nach Insekten, Mäusen oder Fröschen zu suchen, finden Störche und andere Vögel auf den Mülldeponien ein reich gedecktes Buffet. Häufig sind unsere Lebensmittelabfälle aber verschimmelt oder mit Giftstoff und Bakterien verunreinigt. Das schlechte Essen schadet den Störchen auf den ersten Blick allerdings nicht. Ihre Körper wehren Giftstoff offenbar erfolgreich ab.
A priori sieht es nicht so aus. Da ist nur das ganze System hochreguliert, dass das sozusagen bremst. Zumindest im Blut kann man nicht nachweisen, dass da irgendein Effekt wäre.
Und die Küken, die mit Müll gefüttert werden, sind sogar besser genährt als die, die mit Nahrung aus der Natur versorgt werden. Allerdings hat eine Studie von ihrem Team gezeigt, dass die Störche auf Zellebene einen Schaden davon tragen. Ihre Zellen sterben schneller, wenn sie Müll fressen, als wenn sie sich von Frösch oder Insekten ernähren.
Und eine andere Studie von Kollegen hat gesehen, dass die Storchenküken, die hauptsächlich Müll gefressen haben im ersten Lebensjahr, weniger von diesen Küken überleben als von den Küken, die von ihren Eltern in einem natürlichen Gebiet aufgezogen sind.
Ein weiteres Problem ist der viele Plastik auf den Mülldeponien, wie Ursula Höfle sagt.
Es ist auch ein großes Problem, dass die Störche durch den Müll eben auch sehr viel mit Plastik in Berührung kommen. Die Störche können ja immer sehr große Distanzen hinterlegen. Dadurch, dass sie auf den Müllhalden Futter suchen, damit natürlich auch Plastik aufnehmen. Und Störche, ja wie viele andere Arten, spucken, was sie nicht verdauen können, wieder aus mit den Gewöllen. Störche machen Gewölle wie Eulen oder große Greifvögel. Und wenn diese Gewölle voll mit Plastik sind, dann bleibt dieses Plastik dann natürlich auch da, wo die Störche schlafen, zum Beispiel in einem Fluss, der nichts mit einer Müllhalde oder mit anderem Plastik zu tun hat. Viele Arten auch, wie die Schwarzmilane, die Raben, die Störche auch selbst, haben auch das Plastik als Nestbaumaterial entdeckt, leider.
Schließlich nehmen die Störche mit dem Deponieessen häufig auch Krankheitserreger auf, die resistent gegen Antibiotika sind. Das ist für die Störche offenbar nicht so ein Problem, aber für den Mensch umso mehr.
Was wir wissen, ist, dass wenn Störche Müll fressen, dass sie resistente Keime ausscheiden. Es scheint aber so, dass es keinen direkten negativen Einfluss auf die Störche hat. Die Implikationen sind vor allen Dingen darin, dass die Störche in ihrem Magen-Darm-Trakt diese Keime transportieren können und dass sie eben sehr große Distanzen zurücklegen können. Also ein Storch kommt aus Deutschland hier nach Spanien, geht auf verschiedene Müllhalden bis nach Andalusien und fliegt dann wieder zurück und kann dann natürlich solche resistenten Keime mitnehmen oder könnte er. Das ist das, was wir jetzt gerade versuchen herauszufinden. Im Moment wissen wir, dass sie diese Keime aufnehmen. Wir wissen, dass Küken, die von ihren Eltern mit Futter von Mülldeponien gefüttert werden, diese Keime auch ausscheiden. Aber wir wissen nicht, wie weit sie diese Keime transportieren können. Das könnte dann dazu führen, dass eine ganz normale Grippe oder mit einer ganz normalen Infektion an so einer Infektion sterben können, weil die Antibiotika nicht mehr helfen. Und im Grunde ist es unser Problem. Also das Problem ist wie immer, kommt von den Menschen. Denn im Endeffekt der Storch nimmt nur das auf, was er frisst und ist dem ausgesetzt, was wir auf die Deponien tun.
Mittlerweile gibt es spanische Störche, die selber gar nicht mehr auf Afrika fliegen, sondern das ganze Jahr rund um die Deponien verbringen. Die Ursula Höfle sagt, dass es das längerfristige Ziel sei, dass die offenen Deponien geschlossen werden. Weil inzwischen so viele Störche aus ganz Europa von diesen Müllhalden abhängig sind, wird das zu einem Problem für die Störche und auch für andere Tierarten.
Im Moment ist die Bevölkerung, also die Störchenzahl in Spanien, sehr, sehr hoch. Und das wird auch, wenn die Deponien nicht mehr vorhanden sind, für die Störche ein Problem werden. Wenn sie keinen Müll mehr haben, dann wird es ein Problem für die Störche. Und eben auch alles, was die Störche fressen. Amphibien, Reptilien, kleine Säugetiere, das ist noch das wenigste Problem. Aber vor allen Dingen Amphibien und Reptilien, die ohnehin schon auch hier sehr bedroht sind zum Teil. Die werden dann eben mehr darunter leiden, dass die Störche alternativ Futter suchen werden müssen. Es ist auf jeden Fall eine Situation, die so nicht bleiben kann. Und ich denke, also es ist schon der richtige Weg, wie die europäische Gesetzgebung eben versucht, diese Deponien zu entschärfen Es ist für die Störche in gewisser Hinsicht positiv, dass das so langsam passiert. Das heißt, es gibt zumindest denen, die anpassungsfähig sind, die Möglichkeit, sich anzupassen an andere Futterquellen. Also im Endeffekt erstaunt es mich immer wieder, wie die Arten mit allem, was wir verursachen, umgehen können. Oder einige Arten. Andere Arten schaffen es eben leider nicht. Die Störche sind da, glaube ich, ziemliche Überlebenskünstler.
Wir sind wieder zurück im Zolli, wo an diesem Morgen im Juni der letzte Jungstorch bringt worden ist. Auch für die drei Feuerwehrleute ist das ein nicht ein ganz alltäglicher Einsatz. Der Gruppenleiter Guido Oser war schon ein paar Mal dabei gewesen und kommt jedes Mal wieder gern.
Nein, das ist natürlich. Ich finde das cool. Ich komme sehr gern. Ich finde das schön. Es ist etwas Gutes für dich und es ist etwas Gutes für den Zolli. Und es ist immer schön, hier hinzukommen. Also ich mache es gerne. Außer wenn es regnet, wenn ich heim, dann ist, bin ich auch schon gesehen. Dann ist es nicht so toll. Aber jetzt ist es perfekt.
Jetzt ist wahrscheinlich auch etwas, oder stell mir mal vor, es ist ein bisschen entspannter, als wenn man bei einem Branko ausrücken muss, oder?
Ja, sicher, ja. Das ist schon anders. Gemütlicher, ruhiger, schöner. Und man muss nachher nicht zwingend duschen, weil man stinkt nachher auch.
Stimmt.
Auch dem Fahrer vom Feuerwehrauti, dem 32-jährigen Christoph, gefällt der Einsatz. Er fährt noch nicht so lange Feuerwehrauti und kann auf den engen Weg im Zolli den Ernstfall üben.
Ich bin jetzt seit 4 Wochen Fahrer bei der Berufsfeuerwehr und für mich ist das jetzt halt eine super Übung, hier im engen Park rumzufahren. Es anspruchsvoll ist, dass man sich auf seine 2 Gespänchen, die man dabei hat, dass man sich auf die auch sicher verloren muss, weil man in den Spiegel meistens nicht alles allein erkennen kann. Und deswegen sollte man sich auf die zu 100% verloren können. Also es ist für mich sehr gut, dass auch in der Stadt Basel oft sehr eng ist durch die Baustelle und durch das hohe Verkehrsaufkommen. Und daher ist das jetzt für mich eine sehr gute Übung, weil hier haben wir keinen Zeitdruck, wir haben keinen Stress. Und wenn man nachher noch eine Alarmfahrt hat, ist natürlich Nervosität bzw. der Adrenalinspiegel ist dann doch nochmal ein bisschen weiter oben. Und daher ist das eine sehr gute Übung, das ohne Stress machen zu können.
Mit den Störchen sind die 3 an diesem Tag aber noch nicht fertig. Sie fahren jetzt gerade weiter zu der nächsten Beringung, wie der 3. Feuerwehrmann, der Stefan Fellmann, sagt.
Auf die 11 gehen wir zurück, so viel ich weiss. Und nachher sind wir mit der Langen Erle. Dort hat es auch noch Störche, die wir beringt werden, so viel ich weiss. Ja. Da sind wir auch noch dabei. Freut mich drauf.
Auch für den Tierpfleger Markus Bracher ist die Arbeit mit den Störchen mit der Beringung nicht abgeschlossen. Wenn die Vögel im Herbst den Zolli verloren haben, geht er nochmal in die Nester schauen. Weil das Problem mit dem Abfall kennt man auch in der Schweiz. Bei diesem Thema steht er in engem Kontakt mit der Vogelwarte Sempach.
Es ist so, oder? Das Jahr ist auch in Sempach ist das grosse Thema. Zusammen mit Storch Schweiz wird uns gesucht, wie sehen die Mägen von den Störchen aus. Und wie sehen die Nester aus? Das heisst, das hier beim Beringen. Wenn ich dort eine Plastik oder alles sehe, dann kann ich es fotografieren, auch Sempach mitteilen, was alles rum ist. Und das ist das ein ganz grosses Thema. Was hat die Störche in den Mägen? Was hat es für einen Einfluss? Und es ist wirklich so, wenn der Storch kein Futter findet, also wenn es trocken ist, haben wir da immer festgestellt, dann können wir irgendwie weiche Gummi, so Gummidichtungen, bringen sie alles an und versuchen, das den Jungen zu verfüttern. Wir hatten letztes Jahr gehabt, 3 Nester genau die gleichen Gummidichtungen in grossen Massen. Ich weiß nicht, ob das von einer Baustelle oder so war. Also sie gehen schon immer suchen und man sieht auch, wenn ein Bauer am Fliegen ist, ein Storch ist dort und dann sind gerade 10, 20 dort. Also es spricht sich irgendwie um. Und wahrscheinlich wirklich, wenn sie einen Müll finden, dass das nicht ein Storch ist, sondern dass das auch umspricht. Also jetzt, wenn es regnet und wieder Sonne ist und so, ist das im Moment nicht das grosse Thema. Aber sobald sie wirklich Futterknappheit, dann so Gummidichtung kann man sich vorstellen, die bewegen sich, sie weich und so. Und ob das ein Grund ist, wieso sie das alles zusammenbringen.
Wir sind auch für diese Sendung wieder durch den Zolli gegangen und haben Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie gerne über den Storch wissen wollen. Die Fragen werden beantwortet von der Kuratorin Friederike von Huwald und dem Tierpfleger Markus Bracher. Die erste Frage dreht sich ums Klappern der Störche. Und zwar nicht, wieso sie das machen, sondern...
Ja, man hört das Klappern, ja, genau. Ja, wie machen die das? Genau, ja.
Also es ist de facto so, dass die den Hals nach hinten werfen und die Schnäbel klappern aufeinander. Und die, das sind ja keine Platten, die da aufeinander platschen, sondern die haben ja so einen kleinen Hohlraum. Die sind ja so spitz, die Schnäbel. Also der Ober- und der Unterschnabel, wenn die aufeinander kommen, dann ist es wirklich dieses Klappern, was sie machen. Durch die Luft gibt es dann diesen Schlag und dann tönt das eigentlich so, wie man das in ganzer Zeit im Zolli sieht.
Also hört. Sie haben es jetzt mit, eigentlich wie mit der hohlen Hand, haben Sie jetzt geklatscht. Also es ist genau. Etwa so etwas.
Genau, also wenn man die hohle Hand nimmt und die so aufeinander tut, dann hört man ja auch diese Luft da drin und so etwas ist das, was die Vögel dann mit ihrem Schnabel machen. Ja.
Okay. Weil das finde ich jetzt doch noch spannend. Es sind also nicht der Schnabel an und für sich, wo wie so ein mechanisches Geräusch von aufeinander klappern, sondern es ist Luft.
Ja, die haben natürlich, die Außenkanten berühren sich vom Schnabel. Das gibt sicherlich auch einen Ton, aber eben auch die Luft, die innen drin ist, macht dann dieses Klappern.
Und sie klappern ja nicht einfach mit ihren Schnäbel, sie machen auch so Verrenkungen mit ihren Hals und Köpf. Das gehört auch zur Begrüßung.
Genau. Also das ist so ungefähr die Kunst des sich Begrüßens, ist erstmal den Kopf nach hinten werfen und in eine Stellung geben, die wir alle als unmöglich fänden, um sich dann freundlich zu begrüßen.
Wenn man es genau noch beobachtet, dann wird man auch feststellen, dass nicht nur die Altstörche so klappern, sondern auch die Jungen, die müssen vielleicht 2-3 Wochen alt sein und die fangen dann auch schon mit solchen Ritualen an.
Und tönt es kleiner oder leislicher?
Es tönt ein bisschen vorsichtiger.
Begrüßen sich nur Störche vom gleichen Horst oder auch untereinander, wenn sie sich irgendwo treffen?
Es ist auch so, wenn ein fremder Störche zum Nest vorbeifliegt und sehr knapp dran vorbeifliegt, auch dann wird geklappert. Wahrscheinlich auch zum Territorium, das ist jetzt mein Nest, auch das anzugeben.
Also es ist nicht nur eine freundliche Begrüßung, sondern auch
ein Hinweis. Es kann auch ein bisschen allgemeine Kommunikation sein. Eben, da bin ich daheim, da sind wir daheim, das ist unser Nest. Und es gibt noch vielleicht auch Störche, die ein bisschen provokativ extra wahrscheinlich ein bisschen näher dran vorbeifliegen. Aber eben, das wird nachher gutiert.
Wie lange die Jungen in so einem Nest bleiben? Also wenn die zuerst mal ausfliegen? Ja, wenn es so hoch oben ist, oder? Ist nicht relevant, ob sie nicht runtergehen und so, ja.
Es ist so, die kommt nicht einfach darüber raus, auf gut Glück, sondern die machen Flugversuche, wenn der Wind kommt, machen eigentlich die ersten selbst so Hüpfer. Einfach eine bestimmte Höhe mal haben und einfach das Ganze trainieren. Und es hat aber auch schon gegeben, vor Jahren, mit 10 Wochen fangen die an zu fliegen. Und nachher trennt die Storch beim Beringen, also beim Rauffahren. Man fährt rauf, leicht runter, so dass sie sicher abhocken und der Rentisch bleibt stehen und hat dann seinen ersten Flug gemacht. Ein sauberen Erstflug, hat aber weiter vorne im Zolli gelandet und der Kollege hat ihn wieder rettet. Zweite Chance und dann hat es eigentlich geklappt. Aber schicken so am Anfang, die fangen auf Flügel auszubreiten und fangen auf erste Hüpfer zu machen.
Dann noch die letzte Frage, die hat niemand gestellt, obwohl ich finde, sie liegt auf der Hand.
Aber nicht, ob die Störche jetzt die Jungen bringen, oder? Die Kinder bringen.
Ja, nein, nicht ob sie es bringen, aber warum, dass es heisst, dass der Storch Babys bringt. Wissen Sie das?
Also letztens habe ich einen Storch gesehen, der hat Nistmaterial gesammelt. Das hing an einem Faden und unten an dem Faden war wirklich so ein Bollen mit Laub und Zeugs. Und ich dachte, genau das ist das Bild. Das hat öpper einmal gesehen und ist einfach quer über so ein Haus geflogen oder was weiß ich, wo lang. Aber es sah wirklich so aus. Es sah so aus, wie als ob die Windel gefüllt mit Kind und an der Schnur hängend irgendwo hingetragen wird. Und ich konnte aber sehen, es waren Blätter und kein Kind.
Ganz zum Schluss gibt es wie immer noch den Beobachtungstipp. Da geht das mal natürlich darum, wo man die Störche im Zolli am besten beobachten kann. Vor dem Elefantenhaus hat es eine Aussichtsplattform, wo man direkt in die Nester hineinschauen kann. Am spannendsten ist das von Ende Juli bis Mitte August, wenn die Jungstörche ihre ersten Flugversuche machen.
Und die Plattform sieht man wirklich schön. Man ist auf Nesthöhe. Man sieht gerade rein, man sieht, was da drinnen geht. Die Jungen, die dort hocken oder eben schon starten. Die Altvögel, die anfliegen. Es hat auch Fernglas dort. Man kann es genau beobachten. Man sieht so gut auch, was sie überhaupt bringen. Ob das wirklich Würmer sind, ob das ein Blindschleichen ist oder was genau gefüttert wird. Und man sieht auch, wie der Altvogel das Futter aufwirkt, eigentlich entleert mit den Nest und wie sich die Jungen ernähren.
Und ich glaube, wenn man eine Empfehlung aussprechen kann und darf, wäre es vielleicht, dass die Besucher selber ein Fernglas mitnehmen. Weil das ist natürlich dann das Ultimative, dass man wirklich in ein Nest reinguckt und das auf sich selber trägt. Dann kann man von allen Bereichen im Zolli die Störche in sämtlichen Lebenslagen genauestens beobachten.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.